wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es hat eben eine kleine Planänderung, es wird heute ein bisschen länger gehen, weil ich ja noch eine Weinflasche leeren muss, hier auf dieser Bühne. Braucht schon einen Moment. Nein, sag ich. Wir sind im letzten Sonntag von der Hashtag Jesus-Serie, wo wir uns nochmal auf Jesus fokussieren, vor Ostern. Und ich habe heute einen gewissen Druck, weil meine zwei Neffen sind hier oben. Sie haben auf Madagaskar unten verzichtet. Darum ein rechter Druck, der auf mir lastet. Vielleicht merkt es dann irgendwann, Madagaskar wäre gleich lässiger gewesen. Nein, sag ich. Wir gehen heute, die Serie könnte ja eigentlich auch Hashtag I am heissen, weil es geht um die sieben Ich-Bin-Statements, die Jesus macht, die im Johannes-Evangelium stehen. Und heute schauen wir ein Statement an, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Und ich weiss nicht, ob ihr gewusst habt, aber ich komme ja ehemals aus dem bekanntesten Weinanbaugebiet aus der Schweiz. Die meisten wissen wahrscheinlich, von welcher Region dass ich rede. Es ist nicht Wilchingen, es ist Löningen. Genau. Nein, sag ich. Der Domi und ich machen aber nicht mehr ein bisschen Sprüche da. Es gibt natürlich noch berühmtere Weinbaugebiete in der Schweiz. Aber zu Löningen wird Wein anbauen und auch guten. Also das ist ein Löninger dort. Genau, das war jetzt die Schleichwerbung. Jetzt hoffe ich, ich kann es unterbinden vom Rest der Predigt. Und auch mein Vater hat eben. Also ich bin eigentlich von klein auf mit Wein großgezogen worden. Also zuerst mit Traubensaft natürlich. Und nachher mit Wein. Also ich habe Wein, ich hätte sie genommen. Aber ich, ja genau. Haben es verpasst. Selber die Schuld. Auf jeden Fall, ich habe gemerkt, in der Vorbereitung von dieser Predigt, ich habe gleich nicht so viel Ahnung vom Weinbau. Wir müssen dann gleich nicht so viel helfen. Wir haben da recht lustig gehabt. Und ich habe nicht so viel Ahnung. Und gleich verbinde ich so das Bild vom Weinstock ein bisschen mit Heimat. Es ist so gemögig, schön, ein schönes Bild. Ich weiss nicht, mit wem dass du das verbindest. Mein Wunsch ist, dass heute wir wie noch mal eine neue Facette von dem Bild vom Weinstock dürfen mit heimnehmen. Jeder für sich, wo Jesus ihm aufs Herz legen will. Und für das wollte ich noch beten am Anfang. Herr, ich wollte dir Danke sagen, dass du heute da bist und dass du zu uns reden willst. Das Gleichnis, das wir heute anschauen dürfen. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen weit machst, dass du uns berührst und wir dürfen etwas heimnehmen, das unser Leben verändert. Amen. Bevor wir das Gleichnis zusammen lesen, wollte ich euch ganz kurz in den Kontext mit reinnehmen, wenn das da abspielt. Es spielt euch gerade nach dem letzten Abendmahl ab, wo Jesus mit den Jüngern feiert. Jesus steht dann auf und sagt, Jungs, komm, wir gehen. Und dann bringt er das Gleichnis. Und man weiß nicht genau, vielleicht war es noch in dem Raum, wo sie gegessen haben. Vielleicht sind sie auch schon unterwegs gewesen. Vielleicht ist er auch einfach gerade an einem Weinstock vorbeigekommen. Und ich stelle mir das ein bisschen so vor. Jesus ist dann so da und sagt so, hey Jungs, darf ich vorstellen? Weinstock, Weinstock. Vielleicht hat er so angefangen, vielleicht auch nicht. Es steht nicht ganz so genau. Auf jeden Fall. Nachher sind sie in den Garten Gethsemane gegangen. Und dort hat Jesus gebetet. Und nachher ist er auch verhaftet worden und anschliessend auch gekreuzigt. Und die ganze Geschichte spielt eigentlich kurz vor seiner Kreuzigung. Und das ist eigentlich so die letzte Zeit, wo die Jünger eigentlich noch direkten Kontakt hatten mit Jesus. Das heisst eigentlich, der Gleichnis ist ein Teil von einer Abschiedsrede, die Jesus hier haltet. Und der Teil vom Johannesevangelium kann man so ein bisschen in drei verschiedene Abschiedsreden zusammen und unterteilen. Und die erste Abschiedsrede ist dort im Johannes 14. Das war die Predigt von letzter Woche von Michu. Und eine super Predigt. Ich habe sie mega Berührung gefunden. Also wenn du die verpasst hast, kannst du sie noch nachschauen auf dem Podcast. Ich kann dir da wärmstens empfehlen. Und heute gehen wir in die zweite Abschiedsrede. Und die startet mit dem Gleichnis vom Weinstock. Und ich finde es noch speziell, weil dass Jesus da in der Abschiedsrede bringt. Hat so das Gefühl, das hat so Gewicht. Also ich habe das Gefühl, das ist etwas Wichtiges, was Jesus da sagt. Nicht, dass irgendetwas nicht wichtig gewesen wäre, was Jesus gesagt hat. Aber ich habe das Gefühl, am Schluss hat er doch wahrscheinlich noch ein bisschen Kernbotschaft der Jünger eintrichtern, dass sie wirklich auch das Richtige behalten. Und darum habe ich das Gefühl, ist da etwas Spannendes, das Gleichnis. Ich hoffe, ich habe ein bisschen lustig machen können auf das Gleichnis. Wir wollen jetzt da zusammen anschauen. Ich lese es euch vor. Und es ist ein recht langer Text, den ich mit euch durchgehe. Und darum dürft ihr euch jetzt wirklich gemütlich machen, Vielleicht die, die die Augen zumachen wollen, dass ihr euch besser auf den Text konzentrieren könnt. Wenn ihr mitlesen wollt, dann müsst ihr die Augen offen lassen. Genau. Wir steigen ein in Johannes 15, 1 bis 17. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und mein Wort in euch bleibt, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. So wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seinen Freunde mehr als der, der sein Leben für sich hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Ein wunderschöner, malerischer, bildhafter Bibeltext, Bibelstelle, wo wir da zusammen durchgehen. Und es ist ein bisschen viel, aber wir fangen doch einfach am Anfang an. Gehen nochmal in Johannes 15, 1 bis 5. Dort zählt Jesus drei verschiedene Charakter auf. Er erwähnt sich selber, er erwähnt seinen Vater, Gott, den Vater, und er redet von den Jüngern. Und er tut diesen drei Charakter eigentlich einen bildlichen Begriff aus dem Weinbau zuordnen. Er selber ist der wahre Weinstock, Gott, der Vater, der Rebbauer, der Weinbauer, und die Jünger sind die Reben. Und ich komme mit euch anschauen, hey, was ist eigentlich genau ein Weinstock, was ist genau ein Reben? Und für da habe ich zur Veranschauung da unsere Reben mitgenommen. Die haben wir zum Hochzeit geschenkt bekommen. Genau, ist ja noch nicht so eine grosse, macht nichts. Und ich glaube, dass Jesus in dem Gleichnis mit dem Weinstock eigentlich die Wurzeln und den Stamm meint. Da ist eigentlich der Unterteil und der Oberteil, das Fruchtholz, da wird wahrscheinlich die Rebe sein, die Jesus hier anspricht. Da ist jetzt Weinbau-grundmässig nicht ganz korrekt, weil die Rebe ist eigentlich die ganze Pflanze. Aber ich nehme an, dass der Weinstock, das ist der Unterteil, das sagen wir heute so, und der Oberteil, das Fruchtholz, da ist die Rebe. Also wenn man über Weinstock redet, dann ist der Stamm und die Wurzeln, die Rebe ist das Fruchtholz. Und ich komme mit euch anschauen, was haben die zwei Sachen eigentlich für Funktionen an der Pflanze. Die Wurzeln und der Stamm, die sind auch dafür verantwortlich, dass sie den Nährstoff und das Wasser aus dem Boden in Pflanzen bringen, in die Rebe, ins Fruchtholz bringen. Und das Fruchtholz, die Rebe, sagt der Name schon, ist verantwortlich zum Fruchttragen. Und ich habe auf dem Slide hier beim Fruchttragen ein kleines Sternchen gemacht. Ich habe noch eine Seitenbemerkung, weil eine Rebe von sich aus, wenn sie nicht kultiviert wird, bringt sie eigentlich nicht wirklich viel Frucht. die muss kultiviert werden. Also Reben, wo man nicht dazu schaut, das ist eine Kletterpflanze, die rankt einfach. Und ich habe da ein Bild mitgebracht, die können so richtig gross und ranken von einer wilden Rebe. Das ist noch ein spannender Fakt. Und ein anderer spannender Fakt ist, dass heutzutage so eine Rebpflanze meistens aus zwei verschiedenen Sorten besteht. Wieso zwei verschiedene Sorten? Ich wollte euch eine Geschichte erzählen. Es hat einmal einen rechten Befall von Reblüsse gegeben. Reblüsse greifen die Wurzeln an und machen den Reben kaputt. Und viele edle Traubensorten, Rebsorten, sind nicht resistent gegen die Reblüsse. Und was haben die cleveren Weinbauern gemacht? Sie haben einen Reben genommen, der resistent war, haben die eingepflanzt und obendrauf die Reben, die Edelreben, die sie wollen, aufgepfropft. Wir nennen das aufpfropfen. Das heisst, heutzutage sind eigentlich fast alle Reben haben eine Wurzel von einer amerikanischen Pflanze, die bringt nicht so gute Trauben, und oben die europäisch feine Trauben. Genau. Nein, aber das ist die Idee. Wieso erzähle ich euch die Geschichte? Das ist eigentlich nicht so eine alte Geschichte. Zur Zeit von Jesus hat es da mit dem Reblaus noch nicht gegeben. Und gleich habe ich das Gefühl, die Geschichte hat viele Parallelen mit der Geschichte, die in der Bibel erzählt wird. Ein Bild vom Weinstock war nämlich für die Jünger nichts Fremdes gewesen. Das hat es auch im Alten Testament schon gegeben, das Bild. Und ich wollte mit euch darum schnell eine Stelle aus dem Alten Testament lesen. In Jeremia 2, 21 steht hier. Dort steht: Ich hatte dich als edlen Weinstock eingepflanzt, als Rebe aus bester Züchtung. Wie kommt es dann, dass du zu einem wilden Weinstock wurdest? Zu so einer schlechten Rebe? Und in dieser Stelle geht es um das Volk Israel, das sich abgeneigt hat von Gott. Wo eben von einer edlen Rebe zu einer wilden Rebe geworden ist. Und die Bibel erzählt immer wieder Geschichten, die aufzeigen, dass wir Menschen aus uns selber nicht fähig sind, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Dass wir immer wieder ein Ziel verfehlen, dass wir sündigen. Dass wir eben nicht mehr rein und edel bleiben, sondern wild und unrein werden. Und was macht Gott mit dieser Situation? Er macht es recht ähnlich wie beim Reblaus. Er schickt nämlich Jesus, der wahre Weinstock. Darum steht vielleicht auch wahr, ich weiß nicht, in dem Gleichnis. Er riss nämlich den alten Weinstock aus, der unrein geworden ist, und setzt Jesus, den reinen Weinstock, ein, nimmt uns als Reben und pfropft uns obendrauf. Dass wir durch Jesus können rein und edel bleiben. Und ich finde, die zwei Geschichten haben lässige Parallelen und finde es sehr cool. Jetzt ist die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer edlen Rebe und einer wilden Rebe? Und der Hauptunterschied ist eigentlich die Frucht. Weil ich gesagt habe, eine wilde Rebe bringt eigentlich keine Frucht oder nur sehr wenig. Und ich wollte mit euch anschauen, hey, was steht eigentlich zur Frucht in diesem Gleichnis? Und das Wort Frucht kommt sagen und schreiben siebenmal vor in den ersten acht Versen von dem Gleichnis. Nachher ist ein bisschen Pause. Nachher kommt es gerade zweimal im Johannes 15, 16. Den werden wir miteinander lesen. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Die Frage ist immer noch ein bisschen, was meint Jesus mit Frucht? Also im ganzen Gleichnis erklärt er es eigentlich nicht detailliert. Und ich wollte mit euch jetzt versuchen herauszufinden. Und wir gehen ein bisschen ähnlich vor wie an einer Prüfung. Stellt euch vor, Prüfung, Multiple-Choice-Aufgabe, und ihr habt eigentlich keine Ahnung, was die Antwort ist. Dann gibt es das berühmte Ausschlussverfahren. Kennt ihr das? Also streich mal die Sachen, die sicher nicht in Frage kommen. Und das wollen wir zusammen auch machen. Also wir suchen Sachen, wo man das Gefühl hat, ja, vielleicht könnte da Frucht sein, aber wo eigentlich keine Frucht ist. Und Jesus sagt auch etwas zu der Frucht, nämlich, dass sie Bestand hat. Dass sie ewig hat, dass sie Bestand hat. Also wir suchen Pseudo-Früchte in unserem Leben, wo eigentlich keinen Bestand hat. Ich habe versucht, ein paar aufzählen. Eigentlich ist da alles Materielle. Auto, Haus, Kleider, Schmuck. All das hat keinen Bestand. Auch alles Optische. Schönheit, Gesundheit, Fitness hat auch keinen Bestand. Und alles Leistungsbezogene. Job, Ansehen, Autorität. Und wie bin ich auf diese Sachen gekommen? Ganz einfach, das sind Sachen, die ich in meinem Leben nacheifere. wahrscheinlich du und ich auch Ziele haben, die genau auf dieser Liste sind. Schönes Häuschen, einen guten Job, fit, gesund, ist auch nicht schlecht, aber Gott redet nicht von diesen Früchten, sondern sind ganz andere Früchte. Jetzt wissen wir aber immer noch nicht so recht, jetzt wissen wir, was nicht ist, aber was ist es denn, oder? Und was machst du an einer Prüfung, wenn das Ausschlussverfahren nicht zum Ziel kommt? Genau, man spickt. Nein, sag ich. Kannst du natürlich meistens nicht machen bei einer Prüfung. Aber wir machen jetzt gleich, wir gehen nachschlagen. Nämlich in der Bibel. Was steht sonst in der Bibel über Frucht? Und im Neuen Testament gibt es eigentlich recht eine populäre Stelle zum Frucht, nämlich im Galater 5, 22, 23. Dort steht, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Und ich glaube, das sind die Früchte, die Jesus in dem Gleichnis meint. Weil das sind genau die Früchte, die Bestand haben. Und wenn du jetzt denkst, ah Mist, Geduld ist jetzt gar nicht so meine Stärke, ich bin jetzt nicht so stark, keine Angst, genau um das geht es heute, nämlich dass Gott durch Jesus in deinem Leben will Wachstum schenken für genau diese Sachen. Das wollen wir zusammen anschauen. Jetzt ist die Frage, ja, was macht es eigentlich aus, um eine edle Rebe zu sein, zum Fruchttragen? Was braucht es da dazu? Und darum gehen wir zurück ins Gleichnis. Johannes 15, 1, 5 nochmal. Und da steht im Vers 2, jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Und weiter unten im Vers 4 steht denn, eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Also Jesus nennt eigentlich zwei Schlüsselsachen, wenn es darum geht, zum Frucht trägen, beschneiden und bleiben. Und die zwei Sachen wollen wir jetzt zusammen anschauen. Wir starten mit dem Beschneiden. Bevor wir aber das versuchen, irgendwie zu interpretieren oder auszulegen, ist eigentlich mega wichtig, dass wir wissen, wer uns da eigentlich beschneiden will. Das macht einen extremen Unterschied. Ich hoffe, mit euch versuchen zu erklären, anhand von einem Bild. Haarschneiden bei Frauen. Wieso Frauen und nicht Männer? Frauen haben einfach die grösseren und schöneren Haarpracht, das sind mehr, die auf dem Spiel steht. Darum passt es ein bisschen besser bei Frauen. Die Sache ist folgende. Wenn ich jetzt frage, welche Frauen da innen, wer hat den Mut, um da hochzukommen und ich darf ihre Haar schneiden, hat es wahrscheinlich niemand. Und gleich wird sich wahrscheinlich jede um einen Coiffeur Gucci freuen von ihrem Coiffeur. Das heisst, der Unterschied, ob Haarschneiden lässig ist oder nicht, macht eigentlich nur der, der es macht. Ob es ich schneide, dann wird es ein Horrortrip oder der Coiffeur, dann wird es ein Freudenerlebnis. Und das ist so wichtig, dass wir wissen, hey, wer schneidet, beschneidet uns. Es ist Gott und dass wir auch ein richtiges Bild haben von Gott. Und dazu wollte ich drei Sachen mit euch anschauen, oder drei Punkte. Gott ist nämlich vollkommen in den folgenden drei Punkten. In der Hingabe, in der Absicht und in der Methode. Das müssen wir wissen. Das ist mega wichtig, wenn es darum geht, dass er uns beschneidet. Was meine ich damit? Ich versuche es in einem Satz zusammenzufassen. Gott, er liebt jeden Einzelnen von uns. Die Hingabe. Und er will nur das Beste für jeden Einzelnen von uns. Seine Absicht. Und er weiß auch, was das Beste ist für uns. Seine Methode. Und wenn Gott ein Coiffeur wäre, er wäre der. Er würde dich anschauen und wüsste genau, was zu deinem Typ passt. Umstyling, sondergleichen. Genau, und du wirst. Wärst du noch verändert? Und er wäre der, der jeden Kurs besucht hat, jede Schneidtechnik drauf hat, so ein Coiffeur wäre. Und so ein Weinberggärtner ist er auch. Und er will uns beschneiden. Und er kann in dem Fall nur etwas Gutes heissen für uns. Und mit dem Background, mit dem Wissen, wollen wir jetzt die zwei Sachen auslegen, zum Schneiden. Und beim Schneiden gibt es auch zwei Formen, die Jesus aufzählt. Ein Abschneiden und ein Zurückschneiden. Und zuerst würde ich mit euch ein Abschneiden anschauen. Das steht im Johannes 15, 2. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Und ich habe mich dann gefragt, okay, was meint er da damit genau? Sind da jetzt Leute, die Gott nicht kennen, die hier abgeschnitten werden? Denkt so, nein, das kann irgendwie nicht sein, weil es steht ja jede Rebe an mir. Da redet er um jemanden, der an Jesus ist, also verbunden mit Jesus. Kann also nicht, sie sind also Christen, die nicht so viel Frucht bringen. Also die nicht so geduldig sind, die eben nicht so freundlich sind, sind die da gemeint da? Und das macht für mich auch eigentlich keinen Sinn. Weil er redet eben genau von jemandem, der an ihm ist. Rebe an mir, sagt er. Und das ganze Gleichnis geht eigentlich darum, dass wenn wir an ihm bleiben, dass wir dann irgendwann Frucht werden tragen. So macht es irgendwie nicht Sinn, das abzuschneiden. Und mir dieser Stil hat mich recht lange ein bisschen verwirrt und ich konnte nicht so können die einordnen, bis ich zwei Deutungen gehört habe, die ein bisschen geholfen haben. Und die zwei Deutungen von dieser Stelle wollte ich mit euch anschauen. Die erste Deutung ist, dass es gar nicht darum geht, dass irgendjemand abschneiden will, Gott, weil er liebt uns ja, sondern er will da an uns abschneiden in unserem Leben, wo keine Frucht bringt. Also da abschneiden, wo keine Liebe bringt, da wo keine Geduld bringt, die Sachen, wo keinen Frieden bringen, die will er in unserem Leben abschneiden. Und da finde ich, passt zum Bild vom erliebenden Gott und finde ich eine sehr schöne Interpretation von dieser Stelle. Und gleich, es kann auch mega herausfordernd sein, zum Sachen loszulassen, die Gott will, abschneiden in unserem Leben. Und die zweite Deutung, die ist auch sehr spannend, nämlich, da geht man zurück auf das Wort, das da übersetzt wird mit abschneiden. Das ist Aero. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, aber viele Prediger, wenn sie griechische Wörter bringen, dann das so kraftvoll ausdrücken. Aero, Ruach, Chasson. Der Legler macht das immer sehr schön. Denke ich mir da auch, das kommt gut an. Also wir schauen jetzt Aero miteinander. Das Wort kann man auf zwei Sachen, also bedeutet eigentlich zwei Sachen. Das eine ist eben wegnehmen und ist hier übersetzt mit abschneiden, das wegnehmen. Und die andere Bedeutung ist aufheben. Also auflesen, aufheben. Und du denkst, ja, aber aufheben macht null Sinn in diesem Zusammenhang. Du willst ja eben aufheben. Und gleich, ich habe so ein Andachtsbuch gelesen, wo es eben genau um das Gleichnis vom Weinstock geht. Und er hat sich auch mit dieser Stelle auseinandergesetzt. Und er hat dort einen Weinbauer gefragt und der hat ihm erklärt, dass es eben Reben gibt, die eben manchmal vom Spalier, dort sind sie angebunden, runtergefallen und dann ranken sie am Boden weiter. Und wenn sie am Boden weiter ranken, werden sie dreckig und werden sie oft auch krank und bringen keine Frucht. Und was macht ein Weinbauer? Er nimmt die Reben, hebt sie auf, reinigt sie und bindet sie wieder an den Spalier an. Und dann macht die Übersetzung gleich durchaus Sinn. Und ich finde das recht cool. Und ich bin dann im Internet ein bisschen gegoogelt zu diesem Wort Aero. Ich habe eine Firma gefunden, die Aero heisst. Und ratet, was die verkauft. Es sind keine Heckenscheren, sondern Hebebühnen. Riesige Hebebühnen. Aero. Also sie haben es mit der Bedeutung vom Aufheben übersetzt. Steht auch so in ihrer Beschreibung von der Firma. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was für eine Gestik Jesus gemacht hat, wo er das Wort Aero gebraucht hat, ob er mehr so gemacht hat oder mehr so. Aber der Punkt ist, was ich weiß, ist, dass wenn wir in unserem Leben in unseren Sümpfen sind, wo wir vielleicht drinstecken, das geht Gott uns aus dem rausholen und rauslupfen, Aero, will reinigen und wieder an den Spalier anbinden, dass wir neue Frucht bringen können. Und darum gefällt mir die Deutung, die Interpretation sehr. Die zweite Art vom Schneiden, es zurückschneiden. Es zurückschneiden, das ist eigentlich recht klar, was mit dem gemeint ist. Ein Weinbauer, der muss die Reben zurückschneiden, dass sie Frucht bringt, dass die Energie nicht ins Wachstum geht. Seht ihr da? Nicht ins Wachstum, sondern eben in Knospen, in die Frucht. Darum schneidet man zurück. Und die Reben, die mir geschenkt hat, die hat noch nie Frucht getragen, seit wir sie haben. Aber ich habe sie auch noch nie beschnitten, wenn ich ehrlich bin. Und das Jahr, wo ich vorbereitet auf die Predigt, habe ich sie jetzt beschnitten. Ich habe mich dann erkundigt, wie ich das genau machen muss. Weil ich habe nicht so viel Ahnung davon. Und alles das, was da unten liegt, habe ich abschneiden müssen. Das ist gleich noch recht viel. Und manchmal vielleicht auch herausfordert im Leben, wenn man Sachen da loslässt. Aber die Idee ist, dass die Energie ins Richtige hineinfließt, nämlich in die Früchte, die Gott uns hervorbringen will. Und ihr seht da jetzt so schöne Knospen. Genau. Ich wollte zum zweiten Punkt kommen. Wir haben ja jetzt Beschneiden angeschaut, jetzt wollte ich zum Punkt Bleiben kommen. Weil das Bleiben ist eigentlich, ab dem Vers 4 geht es nur noch um das. Es geht nur noch ums Bleiben. Und ich will zusammen mit euch den Johannes 15, 4 bis 5 lesen. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Drei Sachen, die ich aus dem Abschnitt herausnehme, wo Jesus da sagt. Das eine ist, er ist die einzige Quelle. So wie der Weinstock, die Wurzel und der Stamm Quellen ist für Nährstoff und Wasser von der Rebe, vom Fruchtholz, so ist Jesus Quelle für uns, dass wir Frucht bringen können. Und was auch ganz cool ist, ist in dem Gleichnis dort der Jünger nur eine Aufgabe zuordnen. Das Beschneiden macht eigentlich Gott. Das hat gar nicht so viel mit den Jüngern zu tun oder mit uns. Uns, den Jüngern, dort nur eine Aufgabe zuordnen und das ist das Bleiben, verbunden bleiben mit ihm. Das ist die einzige Aufgabe, die Jesus in diesem Gleichnis erwähnt, die uns direkt angeht. Und das dritte, der dritte Punkt ist, Fruit happens. Wenn wir verbunden sind mit Jesus, dann kommt die Frucht von allein. Wir müssen nichts dazu beitragen. Das einzige, aber die einzige Aufgabe ist, mit ihm verbunden bleiben. Und darum wollen wir anschauen, hey, was meint er denn mit dem verbunden bleiben? Und wir lesen weiter im Johannes 15, 9 bis 12. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. So wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch, dass damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. In dieser Stelle sagt euch, um was das geht. In dem Bleiben. Es geht nämlich ums Bleiben in seiner Liebe. Und er sagt auch, wie das funktioniert, nämlich, dass wir seine Gebote halten. Und er sagt auch gerade noch, was sein Gebot ist, nämlich einander zu lieben, wie er uns geliebt hat. Und ich finde das eine mega schöne Aufgabe, aber auch eine, die einem alles kostet. Weil Jesus macht dann eigentlich noch ein Bild komplett und erklärt noch, wie sehr dass er uns liebt. Wir lesen im Anschluss im 13. bis 14. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und später, im 17. steht dann noch, einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Und ich finde es recht krass, dass da Jesus da sagt und vor allem, wenn er es sagt. Das ist kurz vor der Kreuzigung. Dort, wo er sein Leben für dich und mich gehabt. Die ultimative Liebe, die Gott uns schenkt. Und die Stelle ist eigentlich ein Liebesgeständnis an jeden Einzelnen von uns drin. Ein Liebesgeständnis und eine Aufforderung, seine Liebe weiterzugeben. Und ich finde, es ist mega spannend, weil der Mischu ist letzte Woche schon genau auf den gleichen Schluss gekommen. Schlussendlich geht es darum, wie nahe, dass wir Jesus sind. Wie nahe, dass wir in seiner Liebe sind. Und das Gleichnis da, das zeigt so schön auf, die Idee von Gott ist es, Jesus und du, so. Verbunden, eng verbunden. Und darum am Schluss ist es eine Beziehungsfrage. Und ich wollte dich heute fragen, hey, wie sieht deine Beziehung mit Jesus aus? Wie fühlst du dich in dieser Beziehung mit Jesus? Wie nah bist du Jesus? Und ich habe von euch so ein bisschen eine Intensitätsskala mitgebracht, die noch sind, die uns ein bisschen helfen sollen, hey, wo stehe ich im Moment in dieser Beziehung? Und das Zweite ist, hey, wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Das ist fast die wichtige Frage. Weil Jesus ist an unserem Herz interessiert. Er wünscht sich, dass du und er so sein können. Und wir gehen jetzt in eine Zeit, wo die Band spielt, wo du dir Gedanken machen kannst, die zwei Fragen mitnehmen, hey, wo stehe ich im Moment und wohin will ich eigentlich?